Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Die griechische Regierung hat erstmals nach 7 Jahren den Mindestlohn erhöht. Bei uns erfahren Sie, warum das bei vielen Griechen gemischte Gefühle auslöst. Außerdem beschäftigen wir uns mit der schwierigen Beziehung zwischen Großbritannien und Russland, denn ein ungeklärtes Verbrechen zerrüttet das Vertrauen der beiden Staaten. Und wir blicken nach Frankreich, in die Grenzregion zu Spanien. Über die Pyrenäen kommen hier täglich Flüchtlinge an, die in Frankreich eine neue Heimat suchen. €3,76 brutto für eine Stunde Arbeit. Arbeitnehmern in Deutschland stünden wohl die Haare zu Berge, wenn hiesige Politiker einen Mindestlohn in dieser Höhe vorschlagen würden. Im europäischen Vergleich aber ist das kein ungewöhnlicher Betrag. Er liegt im unteren Mittelfeld der Lohnuntergrenzen. Und in Griechenland, da sind eben diese €3,76 pro Stunde schon eine Verbesserung des Mindestlohns. Bis zu 60 Euro mehr bei einer Vollzeitstelle verdienen griechische Arbeitnehmer seit diesem Monat, denn die Syriza-Regierung hat eines ihrer Wahlversprechen eingelöst und den Mindestlohn angehoben. Rhodothea Seralidou berichtet aus Athen.
Der Athener Sindarma-Platz. Die 29-jährige Irinia Jaslari steht vor dem Springbrunnen und wartet auf ihre Freundin. Die junge Frau hat Theologie und Pädagogik studiert, wechselt aber seit Jahren von einem schlecht bezahlten Gelegenheitsjob zum nächsten. Zurzeit ist sie als Callcenter-Agentin tätig. Mit der Erhöhung des Mindestlohns käme sie bei einer Vollzeitstelle auf 550 Euro netto. Da Irini aber einen 6-Stunden-Tag hat, verdient sie nun etwas mehr als 400 Euro. Das sind für mich 39 Euro im Monat mehr. Es ist zwar nicht viel, trotzdem ist dieses Geld wichtig. Es zählt ja jeder Cent. Gerade wenn man noch Miete zahlen muss. Und dann ist da noch die Stromrechnung, das Wasser, der Supermarkt. In der Vergangenheit unterstützten sie ihre Eltern, sagt Irini. Jetzt lebt sie mit ihrem Verlobten zusammen. In einer ähnlichen Situation ist Attila. Der 40-jährige Kellner arbeitet Vollzeit in einem Café ein paar Schritte weiter. Auch er bekommt seit Jahren den Mindestlohn, kommt nur über die Runden, weil er sich seine Ausgaben mit seiner Freundin teilt. Seit diesem Monat bekommt er rund 60 Euro mehr. Machen wir uns nichts vor. Keiner kann wirklich vom Mindestlohn leben. Dieser Anstieg gibt uns aber Hoffnung, dass sich etwas tut. Gerade für uns, für Kellner, für Supermarktangestellte, für Menschen, die nicht mehr als den Mindestlohn bekommen. Sein Chef, Dimitris Klimis, hingegen macht sich Sorgen. Die Regierung müsste auch den Arbeitgebern entgegenkommen, die nun mit den Konsequenzen dieser Gehaltserhöhung zu kämpfen hätten, findet der Unternehmer. Die Regierung müsste gleichzeitig die Steuern senken und die extrem hohen Sozialversicherungsbeiträge, die wir für unsere Angestellten zahlen. Mit dem Mindestlohn steigen diese nun anteilig an. Wer kann unter solchen Bedingungen seiner Teilzeitkraft eine Vollzeitstelle anbieten? Dann müsste er ja direkt dicht machen. Der Kaffeebesitzer ist sich sicher, viele seiner Kollegen würden unter den gegebenen Umständen versuchen, zu sparen und Personal entlassen, sagt er. Aber auch die Arbeitnehmergewerkschaften haben ihre Einwände, vor allem, weil sie bei der Bestimmung des Mindestlohns durch die Regierung nur noch unverbindliche Vorschläge machen dürfen. Thanasis Danousis ist Vizegeneralsekretär des Gewerkschaftsdachverbands YESEE. Der Anstieg ist zwar eine positive Entwicklung, aber die Regierung besteht damit auf ein Gesetz aus dem Jahre 2013, das die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern rund um den Mindestlohn abgeschafft hat. Das hatte die heutige Regierung damals als Oppositionspartei stark kritisiert. Heute will auch sie einseitig bestimmen, wie hoch der Mindestlohn sein darf. Wir finden, das macht sie nur, weil sie die Erhöhung als eigenen Erfolg verbuchen will, um damit Wahlkampf zu machen. Denn in diesem Jahr läuft die vierjährige Legislaturperiode ab. Spätestens im Oktober wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. Außerdem sei die aktuelle Erhöhung weit unter dem Niveau von 2011, kritisiert Vanoussis weiter. Die Gewerkschaften hatten damals in den Tarifverhandlungen 751 Euro brutto erreicht, 100 Euro mehr als die aktuelle Erhöhung seitens der Regierung.
Rodothea Seralidou über die Anhebung des Mindestlohns in Griechenland. Es ist eine Geschichte, die der Stoff für eine Hollywood-Verfilmung sein könnte. Am helllichten Tag findet eine Passantin einen Mann und seine Tochter bewusstlos auf einer Parkbank. Vergiftet mit dem Nervenkampfstoff Novichok, der in den 70er Jahren in der Sowjetunion entwickelt wurde. Ganze 180 Soldaten helfen der Polizei bei den Ermittlungen, denn das Opfer ist brisant. Ein Ex-Spion des russischen Geheimdienstes, der die Russen verraten hatte und zum britischen Geheimdienst übergelaufen war. Anfang März ist es nun ein Jahr her, dass Sergei Skripal und seine Tochter Julia im britischen Salisbury so tatsächlich vergiftet wurden. Sie überlebten. Seitdem streiten Großbritannien und Russland über die Frage, ob der Kreml bei der Vergiftung seine Finger im Spiel hatte. Zwei Verdächtige, angeblich Zivilisten, will Russland inzwischen als Täter ausgemacht haben. Doch ein Recherchenetzwerk erhebt Vorwürfe gegen einen dritten Mann. Tilko Gries aus Moskau.
Verschiedene Medien und Rechercheure haben zusammengearbeitet. Beteiligt waren die Nachrichtenseite Fontanka aus St. Petersburg, die britische Organisation Bellingcat, deren russischer Partner The Insider, sowie das tschechische Magazin Respekt. Deren Ergebnis, der dritte Verdächtige im Fall Skripal heiße Denis Sergejew. Schon seit 2010 habe er unter dem Decknamen Sergei Fedotow gearbeitet, also lange vor der Vergiftung Sergei Skripals und dessen Tochter vor fast einem Jahr. Salisbury sei nicht sein erster Einsatz gewesen, erklärt der Leiter von The Insider Raman Dobrochotow in einem Gespräch mit dem unabhängigen russischen Kanal Dosht. Ebenso haben wir aufgedeckt, dass er in Bulgarien an genau den Tagen war, als dort ein Waffenhändler mit einem Nervengift vergiftet wurde, der unter anderem Waffen in die Ukraine und nach Syrien geliefert hatte. Sowohl er als auch sein Sohn und Topmanager seines Unternehmens wurden vergiftet. Sie alle überlebten. Chemische Analysen ergaben später, dass ein starkes Pestizid sowie ein weiterer, nicht zu entschlüsselnder Stoff in ihre Körper gelangt war. Nach den Veröffentlichungen haben Behörden in Bulgarien ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Die Rechercheure schlussfolgern, Denis Sergejew arbeite für den russischen Geheimdienst GRU in einer höheren Funktion, weil er Ausbildung und Erfahrung besitze. Er koordiniere wohl andere Agenten. Er hat an einer Vielzahl von Operationen teilgenommen. Es ist recht verdächtig, dass er während des Brexits in Großbritannien war, in Barcelona während des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien. Er befindet sich also die ganze Zeit im Zentrum des Geschehens. In einem online zugänglichen Bericht schildert das Recherchenetzwerk Bellingcat, wie der Geheimdienstler identifiziert worden sei. Die entscheidenden Informationen fanden die Rechercheure auch diesmal in Datenbanken, die unter anderem Passdaten, Flugpassagierdaten oder Wohnadressen enthielten. Manche Datensätze waren oder sind öffentlich, andere sind den Rechercheuren von Whistleblowern zugespielt worden. Sie setzten die Fundstücke monatelang zusammen und stellten fest, wie viel schwieriger diese Arbeit inzwischen geworden war. Denn die russischen Behörden haben offenbar Konsequenzen aus der Enttarnung der beiden übrigen GRU-Offiziere im vergangenen Herbst gezogen und viele Datenbanken mit verdächtigen Einträgen gesäubert. So habe es lange Zeit in Anspruch genommen, an ein Foto des Gesuchten zu gelangen. Der dritte Verdächtige im Fall Skripal, Denis Sergejew, ist schon Jahrzehnte in russischen Militär- und Sicherheitsstrukturen tätig. Ein Dokumentarfilm zeigt ihn als Kommandeur einer Armeeeinheit im Krieg im Kaukasus 1999. Er sei bei einem Einsatz in Dagestan verwundet worden. Er erhielt einen staatlichen Orden. Später kam er zum Geheimdienst, erklärt Raman Dabrakhotov von The Insider. GRU-Agenten haben traditionell dieses Schema zu ihrer Tarnung. Formal sind sie Leiter oder Miteigentümer einer Firma, weil sie so einfacher Visa für ihre Reisen ins Ausland erhalten können. Das russische Außenministerium hat die Vorwürfe abgestritten. Es fehlten die Beweise, hieß es. Das stimmt zwar, aber die kann es in diesen Fällen kaum geben, da zum Beispiel keine Videos der Vergiftungen selbst existieren. Aber wie in früheren Fällen haben die Rechercheure rund um Bellingcat und The Insider auch diesmal sehr detailliert ihre Hinweise und Indizien notiert. Es bestehen daher wenig Zweifel an ihrer Darstellung. The Insider kündigte an, bald weitere Rechercheergebnisse zu veröffentlichen, dann über Verbindungen zwischen dem russischen Geheimdienst GRU, dem nun enttarnten Agenten Sergejew und einer privaten russischen Söldnerarmee. Deren Mitglieder sind als sogenannte Wagner-Kämpfer bekannt. Sie sind offenbar mit Billigung der russischen Führung in Syrien, Libyen, Venezuela, der Zentralafrikanischen Republik und andernorts im Einsatz.
Das war Tilko Gries über einen dritten Verdächtigen im Fall Skripal. Die Grenze zwischen Frankreich und Spanien entlang der Pyrenäen, für die meisten ist sie heute trotz der massiven Bergkette leicht zu passieren. Zum Beispiel zwischen dem spanischen Irun und dem französischen Bayonne fahren täglich Busse. Doch nicht alle, die wollen, dürfen auch mitfahren, denn Grenzbeamte halten vor allem afrikanische Migranten zurück, die Europa über Spanien erreicht haben. Die meisten von ihnen wollen nach Frankreich. Diejenigen, die es schaffen, finden in der Notunterkunft La Pausa eine erste Anlaufstelle. Birgit Kaspar berichtet.
Dunkelhäutige junge Männer und Frauen, die unsicher um sich blicken, kommen und gehen. Migranten willkommen steht an der eisernen Pforte zum Hof der ehemaligen Kaserne am Ufer der Adour. Sonst deutet nichts darauf hin, dass hier täglich zwischen 150 und 200 Ausländer ohne Aufenthaltspapiere Unterschlupf finden. Nathalie ist eine der Betreuerinnen der Notunterkunft La Pausa. Die fröhliche 52-Jährige in Jeans und Pullover sortiert die vielen Papiere auf dem Schreibtisch in entsprechende Ablagekästen auf einem Regal. Ihr brauner Pferdeschwanz wippt dabei rhythmisch auf und ab. Dies ist der Empfang. Mohammed zupft nervös am Reißverschluss seiner blauen Jacke. Er ist gerade angekommen, hat noch kein Ticket, weiß aber, dass er nach Brügge möchte. Nathalie, die im Hauptberuf protestantische Pastorin in Bayonne ist, füllt ein Anmeldeformular mit dem Mann aus Guinea aus.
Dies ist ein Transitort. Hier dürfen die Migranten mal durchatmen, mehr nicht. Das Busticket müssen sie selbst zahlen, sonst machen wir uns strafbar. Aber wir stellen sicher, dass sie es bekommen, begleiten sie zum Bus und passen auf, dass sie sich an die internen Regeln halten. Tagsüber dürfen sie raus, aber ab 19 Uhr müssen sie drinnen sein.
3 Tage dürfen die Migranten in der Regel bleiben. Die Ehrenamtlichen achten peinlichst darauf, dass sie sich im Rahmen der Legalität bewegen. Denn bis vor kurzem riskierten diejenigen, die illegalen Migranten mit mehr als einem Baguette oder einem Pflaster auf eine Wunde halfen, von Gerichten wegen des sogenannten Deliktes der Solidarität verurteilt zu werden. Doch das französische Verfassungsgericht entschied im Sommer 2018, Bürger, die illegalen Einwanderern auf französischem Territorium mit humanitärer Hilfe oder Rat ohne jede Gegenleistung zur Seite stehen, sollten im Prinzip nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Im Prinzip. Menschenrechtsgruppen kritisieren nämlich, die neue Regelung sei so vage formuliert, dass eine Grauzone bleibe. Auch Nathalie fühlt sich nicht ganz sicher.
En tout cas, délit de solidarité, non. Ici, clairement.
Ich weiß nicht. Hier in dieser Notunterkunft haben wir keine Probleme. Aber ich denke, das liegt auch am Engagement unseres Bürgermeisters und an seiner Glaubwürdigkeit. Das ist nicht überall so.
Die ausgebildete Sozialarbeiterin mit internationaler Erfahrung in Djibouti, Mali und La Réunion war eine der Helferinnen der ersten Stunde. Inzwischen haben sich die ehrenamtlichen Helfer im Verein Diakité organisiert. Der Bürgermeister von Bayonne hat bereits Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Stadt finanziert das Mittagessen. Außerdem wurden 4 Vollzeitkräfte eingestellt. Einer von ihnen ist Tag und Nacht vor Ort. Swazik setzt sich zu Nathalie, atmet tief durch und packt ein Sandwich aus. Ihr Mittagessen. Die 38-Jährige ist eine der Angestellten in La Pausa. Auch sie war von Anfang an dabei. Die Ungerechtigkeit, die diesen Migranten widerfahre, habe sie motiviert.
Man bläut den Franzosen ein, dass sie Angst vor ihnen haben sollen. Dabei sind wir es, die ihre Länder ausplündern. Wir sind doch mitverantwortlich für die Misere in Afrika. Ja, ich habe mich schuldig gefühlt für das, was passierte.
Die meisten derer, die in Bayonne ankämen, seien Westafrikaner aus ehemaligen französischen Kolonien, erzählt die kräftige Frau mit offenem, freundlichem Gesicht. Sie legt ihr Sandwich zur Seite. Frankreich sei für diese Migranten immer noch ihr Mutterland. Viele wüssten besser über die französische Geschichte Bescheid als manch junger Franzose. Sie verstünden nicht, was ihnen hier widerfahre, wüssten nichts von den jüngsten Attentaten, von den Vorbehalten gegenüber Muslimen. Für viele sei es ein Schock, wenn sie das merkten. Swazik, die früher in der Altenbetreuung gearbeitet hat, findet ihren neuen Job sehr bereichernd. Aber auch emotional belastend.
Wenn Sie weiterreisen, gebe ich Ihnen oft meine Telefonnummer für alle Fälle. Klar, macht man sich Sorgen. Man weiß doch, was sie erwartet. Selbst wenn ich größere Gruppen zum Bus bringe, manchmal guckt man einander nur lange in die Augen, man sagt nichts, aber ja, was wird aus ihnen werden? Man hilft. Und was dann? Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Ein junger Mann in Winterjacke mit aufgeschlagenem Kragen nähert sich schüchtern dem Empfang. Er deutet auf seinen rasierten Kopf. Er hätte gerne eine Mütze. Nathalie durchquert mit ihm den zentralen Raum, in dem Liegen zum Schlafen stehen und lange Tische zum Essen. Die Kleiderstube. Inzwischen ist das Zentrum sehr gut organisiert. Es gibt eine Transportabteilung, die beim Erwerb günstiger Bustickets hilft. Die medizinische Erstversorgung ist gewährleistet, sowie die juristische Beratung für diejenigen, die Asyl beantragen wollen. Doch das sind hier nicht viele. Die meisten wollen bald weiterreisen.
Ich glaube, es gab wirklich eine Volonté. Und wenn ich die Citoyenne sage, ist es wirklich depolitisiert.
Es gibt hier wirklich ein großes Engagement der Bürger. Und das hat mit Politik nichts zu tun. Da sind plötzlich Männer, Frauen und Kinder, die bei uns aufkreuzen. Sie leiden und brauchen Hilfe. Punkt. Die Arbeit der Polizei an der Grenze, das ist Aufgabe des Präfekten. Das ist eine andere Geschichte.
Birgit Kasper erzählte, warum viele Migranten gerade in Frankreich eine neue Heimat finden wollen. In Tag für Tag mit Susanne Fritz hören Sie gleich, warum Ärzte in Italien zunehmend die Verschreibung der Pille danach verweigern. Das war Europa heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.